Jews?
No. Jews. Jews.
Desperate Jews. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast Desperate Jews und das ist die Folge Nummer 3. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass es eine ganz schön lange Pause gab zwischen der letzten Folge und dieser und da gibt's tausend Gründe und keinen dafür. Es war meine Überforderung zum Teil, meine Überraschung darüber, jetzt wirklich diesen Podcast zu machen, mit all diesen Fragen in die Welt zu gehen, mit meinen Geschichten in die Welt zu gehen, mich zu fragen, was ist das Persönliche, was ist das Private, was gehört in die Öffentlichkeit und was nicht. Und deswegen wird es euch wahrscheinlich beim Hören jetzt auffallen, dass das Gespräch im Sommer letzten Jahres schon aufgenommen wurde. Und zwar sprach ich mit Esther Dischereit für diese Folge. Esther ist Autorin, politische Aktivistin. Sie lehrt, soweit ich weiß. Sie hat letztes Jahr ein tolles Buch veröffentlicht, das heißt Mama, darf ich das Deutschlandlied singen, wo Essays und politische Texte von ihr zu finden sind. Und ein anderes Buch, das ebenso wichtig ist, ist vor kurzem erst erschienen. Das halte ich gerade in der Hand, das heißt Hab keine Angst, erzähl alles. Das Attentat von Halle und die Stimmen der Überlebenden. Es ist ein Buch, das Esther herausgegeben hat. Also hat sie Dokumente gesammelt und zusammengestellt, die im Laufe des Prozesses das Attentat von Halle wichtig waren. Es sind Aussagen, Gespräche, Porträts von den Betroffenen des Anschlags in Halle. Es steckt so viel Mut, so viel Stärke da drin, die Worte von den Menschen zu lesen und mit ihnen zu fühlen und dann zu wissen, mir sicher zu sein, dass unser Antifaschismus wichtig und notwendig ist, ist eine ganz schön, schenkt ein ganz schön krasses Gefühl von Solidarität und Verbundenheit. Genau, das ist das Buch. Und ich würde euch gerne an dieser Stelle verraten, warum ich unbedingt mit Esther Dischereit sprechen wollte. Ich habe einige ihrer Texte und Bücher kennengelernt und gelesen und auch viel für mich daraus gezogen, viel gelernt, viel mitgefühlt und auch irgendwas auf eine Art gefunden, wonach ich gesucht habe. Was mich gleichzeitig auch sehr geärgert hat, das ist eine ganz einfache Tatsache, dass ich weder zu Schulzeiten noch während meines Studiums diesen Namen gehört habe. Ich habe Esther Dischereit nicht als Autorin in der Zeit kennengelernt, wo wir den deutschen Literaturkanon uns geben mussten und Texte interpretieren oder verstehen oder ganz viel lesen und finde es unglaublich bitter für deutsche Nachkriegsliteratur, dass da diese jüdische Stimme nicht ihren Raum bekommen hat und ihre Aufmerksamkeit bekommen hat. Im Gegensatz zu den USA zum Beispiel, wo Esther viel mehr gelesen wird, so mein Eindruck zumindest. Genau, und weil das für mich aber gerade durch ihre Bücher, Texte und auch ihren Aktivismus irgendwie eine wichtige jüdische Stimme in Deutschland ist, freue ich mich sehr, heute mit Esther Dischereit zu sprechen. Esther ist 1952 in Heppenheim geboren und lebt gerade in Berlin. Und in diesem Gespräch wollte ich gern mit Esther über Einsamkeit sprechen. Also darüber, sich einsam zu fühlen als jüdische Person in Deutschland oder als jüdische Person in einer anderen Dominanzkultur. Über so politische und persönliche Dimensionen von Einsamkeit, von der Suche, die es mit sich dann bringt und was es mit uns, was wir dafür Wege finden, da als Menschen oder aktivistisch, politisch Interessierte daraus zu finden. legen wir los. Vielleicht fangen wir mit einer Frage zum Reinkommen an. Ich würde dich fragen, wie es dir geht. Wie bist du heute früh aufgewacht?
Ich bin heute gewissermaßen im See aufgewacht. Ich bin schwimmen gegangen und dann bin ich immer ziemlich guter Laune hinterher.
Mit der nächsten Frage würde ich direkt ins Thema eintauchen. Würde ich dich gern nach deiner Jüdischkeit fragen. Was ist das für dich? Was bedeutet dein Jüdischsein?
Na, wahrscheinlich ist es ja so, dass mir dieser Teil des Seins einfach vertraut ist, ja. Ist mit mir geboren sozusagen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich auskenne. Also diese Jüdischkeit ist bei mir und verlässt mich auch wieder, ja.
Wie verlässt es dich?
Naja, es ist einfach nicht ein Lebenszustand, der, wie soll ich sagen, der ist mal stärker und mal weniger stark präsent. Wobei ich zugeben muss, dass es so ist, je älter ich werde, ist diese Jüdischkeit viel, viel stärker präsent. Mal ein Beispiel, ich hatte gerade erzählt, dass ich schwimmen gewesen bin und das war im Schlachtensee. Und ich kann mich immer sehr schwer davon befreien, darüber zu denken, wer in diesem See eben noch geschwommen hat. Also ich glaube ungefähr 1943 hat eben Felice Schragenheim dort geschwommen. Sie kam zurück und zu Hause war die Gestapo und die hatte ein Foto von ihr in der Hand und es war diese merkwürdige Geschichte mit Lilly Wust, diese Story, wo eben eine nicht-jüdische, ich sag mal in Anführungsstrichen, sehr arische Frau sich in eine jüdische Person verliebt und sie angeblich rettend begleitet. Das ist mir dann immer sehr präsent. Und das sind Geschichten, mit denen eben Berlin, Deutschland, verschiedene Plätze so angefüllt sind, so sehr da sind, auf Schritt und Tritt eigentlich, dass es mir schwerfällt, aus dieser Geschichtsbestimmtheit auszutreten.
Ich frage mich immer wieder, ob das nicht eine Art von Einsamkeit ist, die jüdische Menschen mit sich tragen, wenn sie in einer Minderheit leben. Also wenn ich dir jetzt auch zuhöre, ist das ja auch eine Art von Einsamkeit, in Deutschland zu leben, während die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft ein ganz andere Blicke auf dieselben Orte hat.
Diese Orte, die haben ihre Harmlosigkeit verloren. Sie gibt es als harmlos und schön und ich könnte sagen, ich gebe mir ja auch immer Mühe, sie so zu sehen und so zu betreten. Aber es hilft ja nichts und es ist nicht teilbar. Diese Präsenz unserer anderen in den Dingen, in den Wegen, in den Straßen, in den Seen, die ist nicht teilbar. Die ist nicht teilbar, ja, und das ist ziemlich einsam, ja. Manchmal übrigens auch unter jüdischen Menschen, die so sehr angestrengt eine Richtung vertreten, nicht Opfer sein zu wollen, also sich zu empowern, was ich ja alles sehr gut finde und sehr schön. Nur das ist ja nicht etwas, das ich beschließen kann. Ich kann mich von der Geschichte eben nicht absentieren. Die kann nicht aus meinem Leben austreten. Da kann ich mich ehrlich gesagt doch sehr anstrengen, das zu wollen. Es wird nicht gelingen. Das ist nicht nur in meinen Augen sinnlos, ist auch verkehrt. Es ist die Geschichte, die mit uns ist und in gewisser Beziehung ist es auch eine Bestimmtheit, sie zu bewahren. Und sie wird halt aufbewahrt in uns, in unserer Erzählung, in unseren Körpern. Und so ist es und so muss es auch sein.
Weil du gerade davon gesprochen hast, dass Jüdischsein nicht zwangsweise dieses Verständnis füreinander, für die Geschichte, für die Betroffenheit garantiert. Wie können wir das schaffen mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen als jüdische Menschen, die in Deutschland eine migrantische Geschichte hat und jüdische Menschen, die hier in Deutschland überlebt haben oder hierher wiedergekommen sind. Wie schaffen wir das innerhalb unserer Communities? Ist Community ein Ort, das du nutzt?
Ja, ich denke schon. Community gibt es, ist da. Ich fühle mich auch als Teil desselben. Mal bequemer, mal unbequemer.
Ja.
Ja, wie wir das schaffen. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ist, ich kann da gar nichts Einfaches drauf denken oder sagen. Ich kann nur für richtig halten, ja, einander zuzuhören und sehr gut zuzuhören. Die Menschen, die mit einer Migrationsgeschichte in Deutschland leben, ich meine jetzt zum Beispiel überwiegend die Menschen, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus Russland in ehemaligen Gussstaaten gekommen sind, haben andere Erfahrungen, bringen andere Dinge mit, die hier als Displaced Persons und deren Nachfahren da sind, wieder andere. Und ich empfinde meine persönliche Position als vielleicht die einsamste von allen, weil als jüdischer Mensch in Deutschland aus einer Familie zu kommen, von einer Mutter, die als Deutsche in Deutschland überlebt hat, das ist fast eine Position, die es eigentlich überhaupt auch als Erfahrung kaum gibt. Ich glaube, es gibt insgesamt ungefähr 5000 Menschen, die das teilen würden. Das macht was ganz Spezifisches, es macht einen ganz spezifischen Eindruck darüber, wie die Mehrheitsgesellschaft erfahren ist, wie auch Vorsicht da ist bei jeder Bewegung in Mehrheitsgesellschaft. Und das ist wieder für Leute, die eingewandert sind und dann in sich ja auch wieder nochmal eigene Communities bilden, anders. Ich höre amerikanische jüdische Menschen hier, ich höre israelische jüdische Menschen hier. Ich höre russischstämmige jüdische Menschen hier und alle haben andere Bezüge. Und das muss man sehen, hören, achten und diese Differenz einfach vielleicht auch hinnehmen. Sie ist eben da. Ja, gut. Und? Ja. Ja,
ja, ich bin, ja. Ja, diese Differenzen sind eigentlich unser Schatz, dass wir trotz dieser Differenzen auch zueinander finden können und zusammenhalten können, weil diese Differenzen auch uns was angehen und wir damit umgehen können müssen, auch was andere Menschen betrifft, die Rassismuserfahrungen machen, die auch von den Anschlägen in Halle, in Hanau, durch die NSU-Morde auch betroffen sind, wo nicht dieselbe Übereinstimmung in der Identität oder Erfahrungen eigentlich uns zusammenbringt, sondern auch unsere Differenzen ganz deutlich da sind und wir trotzdem zueinander finden, weil wir zusammen gegen was anderes sein wollen, weil wir uns unterstützen wollen auch.
Ja, finde ich gar nicht so einfach zu behandeln, weil einerseits ja, also die Notwendigkeit miteinander als andere umzugehen sozusagen, die ist eben da und muss sozusagen von Kindesbeinen an geübt werden. Andererseits gibt es aber auch eine Chimäre des Wir. Also da wird ein Wir auch manchmal überhöht, wo ich denke, ja, worin liegt es, besteht es denn jetzt? Ist es, dass sich die Menschen alle jüdisch nennen oder jüdische Herkunft reklamieren? Ist das genug, um sich miteinander verbunden zu fühlen? Finde ich auch eine Frage. Das ist so ein bisschen, wenn ich in einer Klasse sitze, in der Schule oder im Betrieb, als Angehöriger einer Gemeinschaft, die dort arbeitet, da sind es eigentlich ja Zustände, die ich mir noch nicht mal ausgesucht habe. Die sind einfach da. Und die sind in der und der Konstellation eben geschehen, ohne dass ich mir die quasi kuratiert hätte, gesagt hätte, da will ich sein. Das ist sozusagen zugewachsen und es ist dann auch nur in dieser Begrenztheit ein Wir. Also mich verbindet sicherlich mit manchen Aktivisten, die nicht jüdisch sind, mehr als mit jüdischen Menschen, die überhaupt nicht aktivistisch sind und sich hinsetzen und sehr konservativ sind.
Aber wie findest du deine Menschen? Wie findest du deine Verbündete? Wie findest du deine jüdischen Friends, mit denen du vielleicht Erfahrungen teilst?
Ja, wie finde ich mit diesen Menschen? Durch Tun eigentlich. Ich finde diese Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, durch durch Tun. Ne? Also ich habe mich ja im Zusammenhang der Morde des NSU da engagiert und da spielte es keine Rolle, ob diejenigen, die sich da auch involvieren, die auch dieses Interesse nach Aufklärung, nach Verfolgung der Täterkreise haben, welche Herkunft die sind. Unübersehbar hat es natürlich Menschen mit Migrationshintergründen, Einwandererfamilien viel stärker betroffen als andere. Aber auf diesem Weg gab es natürlich und gibt es auch weiterhin solidarische Leute aus der Mehrheitsgesellschaft. Das ist ja auch sehr gut und sehr wichtig. Und diese Betroffenheiten, die sind auch schwierig anzugucken. Zum Beispiel, wenn man die Betroffenen rechter Gewalt ansieht nach Regionen und guckt, wer ist eigentlich in Ostdeutschland betroffen. Da sieht man, dass sehr viele Menschen Opfer rechter Gewalt geworden sind. Da ist nicht zu sehen, dass es sich um einen Einwanderungshintergrund handelt, sondern das sind Leute, die dann aus völlig anderen Gründen Opfer geworden sind. Also entweder waren sie Pauper, prekär, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die als schwule Leute, als Gay People stigmatisiert worden sind. Ja, Leute, die als Geflüchtete gelesen sind, die Geflüchtete sind. Aber wir haben eben auch viele Menschen, denen diese Hintergründe gar nicht anzusehen sind, die Willküropfer geworden sind. Also das muss man einfach, finde ich, auch mit beachten. Und da finde ich das auch immer wieder schwierig, sich sozusagen in seiner Einzigartigkeit zu separieren und zu sagen, ja, wir sind hier die jüdischen Leute. Also es gibt sicherlich jüdische Zusammenhänge und jüdische Verbindungen, die von anderen so nicht gesehen werden. Ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel sagen.
Gerne.
Ich habe ja auch als Beobachterin des Prozesses gegen den Halle-Attentäter in Magdeburg viele Sitzungen besucht und auch mitprotokolliert und andere Leute haben die auch protokolliert. Und es hat also eine Situation gegeben, übrigens nicht nur eine, das ist mehrfach vorgekommen, aber in diesem Fall war das nochmal was Besonderes. Und zwar hat der betroffene Mensch, der den Anschlag, der in der Synagoge überlebt hat, das war Esra W., der hat während seiner Befragung als Zeuge dann am Ende ein Lied gesungen, das seine Großmutter immer sang und das hat er in Jiddisch vorgetragen und es handelt sich um einen Ausschnitt von The Fiddler on the Roof. Ich habe das sofort protokolliert und ich habe auch unbedingt den genauen Text sofort von ihm erfragen wollen. Ich habe kein anderes Protokoll. Ich hatte teilweise die Gelegenheit, Protokolle zu vergleichen oder miteinander abzugleichen. Kein anderes gesehen, wo das, dieser Wunsch überhaupt geherrscht hätte, dieses wörtlich da zu haben. Das hat damit zu tun, für mich als jüdische Person hatte das eine enorme Bedeutung, was er da machte, der Esra W. Denn er hat das Jiddisch in einen deutschen Gerichtssaal gebracht. Der entscheidende Punkt war für mich, dass er in einem deutschen Gerichtssaal Jiddisch präsent macht. Das wollte ich unbedingt dokumentiert haben. Ja? Und das ist für andere Leute überhaupt gar nicht so aufregend, zumal der Text, den er wählte, jetzt auch keine ganz besondere Kampfansage oder sonst wie beinhaltet hätte, im Unterschied beispielsweise zu den Zeilen, die ein Anwalt zitierte, Maison da, also wir sind da, als Bezug auf die jüdischen Partisanen. Nein, Fiddler on the Roof ist eben ein Musical. Und da gibt es natürlich, in dem Moment ist es ganz deutlich, dass ich als jüdische Person in ganz anderer Weise davon ja geradezu, also ich war sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Ich war vollkommen beherrscht davon, dass ich das jetzt unbedingt genau haben müsste. Weil für mich eben dieser Vorgang selbst so ein Politikum ist. Ja? Dass er das getan hatte, das war das Politikum. sozusagen die Hörbarkeit, die Sichtbarkeit dieser Sprache jetzt hier zu haben, auch gerade in der Diktion des Jiddischen. Es ist dort auch oft Hebräisch zitiert worden, hebräisch-liturgisch zitiert worden, sind die Gebete gesprochen worden. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Aber das Jiddische, das eben so sehr verbunden war mit der Ächtung von jüdischen Menschen, das hat mich eben sehr, sehr bewegt und war in meinen Augen unbedingt bewahrenswert und aufbewahrenswert. In diesem Moment gab es für mich ein ganz klares Wir. Ja, und ich hatte das Gefühl, der da spricht und dieses gerade tut und ich, wir sind jetzt in diesem Punkt und in diesem Wissen, was das bedeutet, ein ganz klares Wir. Das war in diesem Moment da. Das lässt sich vielleicht nicht behalten, dieses Wir, für andere Momente und andere Zustände. Aber in diesem Moment und in diesem Punkt war es so.
Ja, ich habe auch gerade beim Zuhören gemerkt, dass mir so ein Kloß im Hals kommt,
Ja.
wenn du davon berichtest, weil, also klar verstehe ich auch, dass das mit aschkenasischer jüdischer Kultur zu tun hat, dass dieses Musical so bekannt geworden ist, aber ich habe sofort so Melodien im Kopf und ich merke, dass es so eine unglaubliche, also ne, ich hab jetzt auch so eine zittrige Stimme. Es hat eine krasse Kraft einfach, wo ich denke, ah, das ist dann so ein gemeinsamer Moment, den Musik unglaublich krass schaffen kann, wie vieles überhaupt nicht, ne?
Ja, und ich hatte dann abends eine Diskussionsveranstaltung in der Oper von Halle und ich musste unbedingt diese Liedzeilen mitgenommen haben und dort gesprochen haben. Wir sind ja immerhin in einer Oper, da gehört doch dieser Text des Jiddischen ja nun wirklich hin. Und diese Aufregung, das zu machen, die wird nicht unbedingt von anderen geteilt. Genauso wie jetzt diese Zeilen, die ich vorher zitierte, die sich auf die jüdischen Partisanen beziehen. Auch da war klar, dass das in ganz unterschiedlicher Weise die Bedeutsamkeit dieser Bezüge wahrgenommen wurde. Ich hatte dann mit Leuten gesprochen, die diesen Plädoyerbeitrag gar nicht verstanden in seiner Bedeutung. Sonst dieser Teil der jüdischen Geschichte, eben der dann stärker durch die Betroffenen verkörpert war, die eben aus der Zuwanderungscommunity stammten und eben auch in der Synagoge in Halle gewesen sind, der wäre gar nicht da gewesen, wenn es nicht zitiert worden wäre. Aber das konnten wieder andere gar nicht sehen. Und diejenigen, die damit nichts selber als jüdische Menschen zu tun haben, schon mal am geringsten, würde ich denken. Das ist ihnen auch gar nicht so politisch vorgekommen. Mir schon.
Dabei ist das Politische doch für mich so offensichtlich mit einer Sprache, dem Jiddischen, die von sehr wenigen Menschen aktuell aktiv gesprochen wird, von sehr wenigen Menschen von Familie zu Familie weitergegeben werden konnte, weil es einfach zu viele Repressionen gegen das Jiddische und jüdische Kultur gab. Und sich dann mit einem Lied den Raum zu nehmen, das auf eigene Geschichte verweist, auf den eigenen Bezug zu Jiddischkeit, die nicht dem Kanon entspricht, nicht dem Erwarteten entspricht und wo der politische Akt nicht unbedingt diese politischen Slogans braucht, um die eigene Kraft zu entwickeln, sondern das Politische in dem hier und jetzt in einem öffentlichen Raum Jiddisch zu sprechen oder auf Jiddisch zu singen besteht. Yes. Und da gibt es für mich eine Parallele zu dem Text Braid's Bakery, der in dem Buch Mama, darf ich das Deutschlandlied singen, veröffentlicht wurde. Diesem Text, der viel Aufmerksamkeit im Gebäck schenkt, an Bäckereien, in denen, nennen wir es, jüdisches Gebäck zu finden ist. Was mich irgendwie übelst gefreut halt beim Lesen, weil ich gemerkt habe, ich erinnere mich noch an die Form, an den Geschmack. Ich erinnere mich, wie meine Mutter so Sachen gebacken hat, ohne dass ich damals wusste, aus welcher kulinarischen Tradition kommt das jetzt. Und da frage ich mich gerade, war das für dich ein Suchen, ein Finden, das du in diesem Text beschreibst? War das eine erfüllte Sehnsucht? Genau, und würde gern damit zu dem Text Braid's Bakery gern rüberspringen und dich fragen, ist das ein Suchen, ein Finden, ein politischer Raum, Zurückeroberung, ein geschmackliches Zuhause finden, das unbekannte Vertraute wiederfinden vielleicht?
Ja, es macht aber auch deutlich, also das Buch, in dem ich das beschrieben habe, heißt ja Mama, darf ich das Deutschlandlied singen? Es macht aber auch deutlich, wie fremd, also die Figur, die ich da schreibe, wie fremd ist die Figur in sich selbst auch. Ja, also auch das Wissen um die Hammerntaschen oder die Challah oder in USA eben immer der Bagel. Ich habe am Anfang immer sehr gestaunt, dass mir so die Mitteilung entgegensprang. Also Bagel, das müsstest du doch wissen, das ist doch absolut jüdisch. Nein, nein, also in Deutschland war mir noch nie ein Bagel begegnet. Also diese Art von Selbstverständnis und Selbstverständlichkeiten im Täglichen und Alltäglichen, die ist eben für das Leben in Deutschland nicht ohne weiteres gegeben. Also auch das muss sozusagen erworben werden oder man muss sich noch daran gewöhnen. So. Ja. Ja, weil diese Selbstverständlichkeiten einfach nicht möglich sind und waren zu leben. Also ich habe gerade auch das Flugblatt einer jüngeren jüdischen Gruppe aus Halle vor Augen. Da schreiben sie, wer stellt seine Menorah ins Fenster, sodass die Nachbarn sehen würden.
Das ist ja auch, dass sich selbst als jüdisch zeigen, geht da ja auch unterschiedliche Wege. Manchmal merke ich, dass wenn ich von mir erzähle, andere Leute dann auch sich zeigen als jüdisch, was ich ihnen sonst nicht ansehe. Ja. Und das eigentlich ein unglaubliches Geschenk dann ist, wo ich merke, ah, okay, mein Mut hat sich gelohnt auf eine Art. Ne? Ich habe etwas von mir gezeigt und erfahre im Gegensatz von jemand anderes, den, die ich nicht so gut kannte, dass die auch eine jüdische Geschichte haben und so eine Verbindung entsteht und gleichzeitig, ne, wie auch das Beispiel mit der Menorah, sind es auch immer wieder die deutschen Blicke, die darauf schauen und auch immer wieder was Eigenes da rein projizieren. Und auch nicht immer ein freundliches oder freundschaftliches Projizieren ist. Es gibt die antisemitische Gewalt, die dazugehört leider, aber es gibt ja auch diese schräge Rolle, die jüdischen Menschen zuteil wird, irgendwelche Erwartungen, die so Deutsche darauf projizieren, jetzt irgendwie wir müssen gute Juden für die sein.
Du sprichst von der unerwünschten Geliebtheit. Ja, aber es gibt noch eine andere Form von Mut, der dann gelegentlich auch untereinander aufzubringen ist, wenn es um dieses, du sprichst ja sozusagen, ich habe jetzt mal gerade jemand erkannt, der ist ja auch Aha. Ja. Aber es gibt noch eine andere Form von Erkennen, für die es mittlerweile offensichtlich immer größeren Mut braucht. Und das ist eigentlich ziemlich schrecklich. Das sind nämlich Selbstverständigungen über die Frage zu dem Nahostkrieg und der Haltung zur Okkupation, die besetzten Gebiete, also die israelische Politik gegenüber den Palästinensern. Da finde ich, herrscht noch viel schwierigere Form des Entdeckens. Wie denkst denn du eigentlich darüber? So, weil es ja so eine Art Doktrin gibt, die uns ganz automatisch an die Seite israelischer Politik setzt, weil die Grundunterstellung ja lautet, das sei im Prinzip ja mein Staat, dein Staat, unser Staat.
So ein Quatsch, ja, so ein Quatsch.
Also seien sie im Prinzip ja eher auch loyal, im Prinzip nicht nur zu fragen, sondern im Prinzip eben auch einverstanden. Da ist sowohl unter uns selbst als auch mit Diskursen bei Menschen, die der Mehrheitsgesellschaft zugehören, das in eine außerordentliche Schieflage geraten, für meinen Eindruck, so dass es mittlerweile sehr schwer fällt, überhaupt Menschenrechtspositionen zu behaupten und zu vertreten, wenn es eben um die Lage der palästinensischen Bevölkerung geht. Und das finde ich ganz schwierig, spaltet uns auch sehr, auch uns untereinander. Und da wäre es eben nach wie vor, finde ich, von Belang, nicht, sag mal in Anführungsstriche, jüdische Positionen für sich zu reklamieren. Menschenrechtliche Positionen müssen hier weiterhin als die Entscheidenden angesehen werden. Und innerhalb des jüdischen Diskurses ist das ja auch Gott sei Dank immer wieder auch geschehen. Also Leute wie Herr Leibowitz und andere haben ja auch philosophisch Levinas, das sind ja Menschenrechtspositionen, die hier als die entscheidenden Orientierungspunkte für jüdisches Leben angesehen werden.
Ja, vielleicht ist es diese banale Wahrheit an dieser Stelle zu sagen, nicht alle jüdischen Menschen denken gleich. Es gibt welche, die denken extrem rechts und konservativ, und es gibt welche, die denen die Menschenrechte wichtig sind, die freiheitlich denken, und es gibt ganz viele dazwischen. Und es gibt ganz viele Menschen, jüdische Menschen, die überhaupt keinen Bezug oder überhaupt keine Ahnung von der Politik in Israel haben, weil jüdisch sein, zwingt jüdisch sein zum politisch Denken?
Möglicherweise,
was sagst du?
Möglicherweise mindestens, sagen wir mal, in Deutschland. Ja, weil natürlich immer wieder auch der Gedanke mitschwingt, ist die Situation jetzt so, dass ich eben als Bürgerin und politischer Mensch und jüdischer Mensch darauf achten muss, etwas nicht übersehen zu haben. Also es war ja sehr eindrücklich, wie direkt nach dem Halle-Attentat sich Michael Brenner zu Wort meldete und sagte, es könnte sein, dass die Koffer eben doch wieder gepackt werden müssen. Und das speist sich natürlich aus dem Gedanken, in gewisser Weise immer wieder die politische Situation übersehen zu müssen und nicht zu sagen, ja, ich habe mich jetzt gesettelt, ich lebe jetzt so, die Kinder werden groß. Hat viele Leute sehr beschäftigt, das von Michael Brenner zu hören gewesen ist. Aber es ist eine Realität, die eben so existiert und so auch immer wieder jüdische Menschen dazu zwingt, quasi seismografisch die politische Landschaft beobachten zu müssen. Das teilen wir übrigens mit der Community der Sinti und Roma auch, die sich ähnlich, glaube ich, selber verständigen. Ich erinnere mich an eine Äußerung von Daniel Strauß, der Vorsitzende der Community der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, der sagt, ja, ich habe einen Koffer da gepackt und wenn es notwendig ist, dann weiß ich, dass ich den nehmen muss und mit meiner Familie gehen muss. Und das macht ein anderes Lebensgefühl, als wenn ich die Freiheit habe zu sagen, ich möchte mich überhaupt nicht politisch betätigen oder sehen, ich bin nicht der Mensch, der das tut. Und wir haben natürlich einfach auch Vertretungsorganisationen, das ist in Deutschland der Zentralrat der Juden in Deutschland, der sich eben auch politisch bewegt, das ist eben so. Und als 2015, 2016 viele, viele Bürgerkriegsgeflüchtete aus Syrien aufzunehmen waren, Da hat er eben keine gute Rolle gespielt und sie nicht willkommen geheißen, sondern davor gewarnt, dass die Bundesrepublik dieses bitte nicht fortsetzen möge, denn das würde der jüdischen Community schaden. Und da ist es halt gefordert, dass sich andere jüdische Menschen äußern, klar äußern, aber eben auch viele, viele aus der Mehrheitsgesellschaft, die das ja auch Gott sei Dank getan haben.
Ja, wo du das ansprichst, fällt mir auch immer wieder auf, dass ich von marginalisierten Menschen, von jüdischen Menschen erwarte, auch rassismuskritisch zu sein oder auch mit antimuslimischen Rassismus nichts gemein haben zu wollen und bin dann immer wieder erstaunt, oder werde immer wieder an die Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es gar nicht für alle so selbstverständlich ist wie für mich. Und ich wollte dich aber gerne noch nach deinem Schreiben und noch nach deinem Lesen fragen.
Ja.
Vielleicht mache ich das trotzdem, auch wenn das so komische Sprünge durch die Themen sind. Genau, weil wir so viel über, oder nicht so viel, weil wir über politische Stimmen und auch politischen Aktivismus gesprochen haben und ich dich aber als Autorin auch vorstelle, unter anderem deine Essays, deine Romane auch immer wieder unter dem Label politische Texte laufen. Gehe ich davon aus, dass das Schreiben für dich auch politisch ist? Ist das vielleicht auch ein Weg aus der Einsamkeit? Ist das Schreiben vielleicht auch eine Suche nach sich selber, nach Perspektiven und nach Räumen für jüdische Fragen, aber auch für andere Fragen, die du jetzt auch schon erwähnt hast? Ist das Schreiben für dich per se politisch? Ist es eine Kategorie, die dir zugeteilt wird, oder ist es auch eine, wo du dich drin wohlfühlst?
Also das Schreiben ist in meinen Augen so politisch wie ich als ganze Person. Ich bin ehrlich gesagt gleichzeitig politisch und weniger politisch. Also ich sagte ja, ich war heute Morgen schwimmen. Wir sind es alles gleichzeitig und beim Schreiben ist das, glaube ich, auch so. Ich bin ja schreibend auch Ton, Tonalität, Rhythmus, Musik, alles Mögliche. Und Schreiben, ja, Einsamkeit, leider erhöht das Schreiben ja die Einsamkeit noch. Es ist ja wirklich kein wahnsinnig kommunikatives Instrumentarium. Ich würde sagen, ich kann vielleicht auch sonst gar nichts anderes. Und
das glaube ich dir nicht.
Naja, ich weiß nicht. Ja, es hat, glaube ich, was mit einer Suche zu tun nach Wahrheit, nach Durchdringen, nach Verstehen. Ja, mit einer Suche nach Verstehen. Es ist eine große Neugier und eine unablässige Suche nach Verstehen. Und gelegentlich hat es auch etwas mit Spiel zu tun und mit Zufall. Möglichkeit, den Zufall offen zu lassen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, also ich bin der politisch Schreibende, das würde eigentlich schon so sehr einengen. Das würde schon so sehr beinhalten, dass das weiße Blatt schon vollgeschrieben ist, bevor ich den Bleistift aufgenommen habe. Das glaube ich nicht, dass das bei mir so ist. Und es geht auch in der Lyrik, in der Prosa, in den Hörstücken, das geht so nicht. Ich muss da eine Offenheit haben, ja, für das, was mir begegnet. Es ist nicht immer so, dass ich gehe und will begegnen, sondern wurde begegnet. Es ist mir eben geschehen. Und dann antworte ich und dann suche ich, was das gewesen ist, was da geschehen ist. Und das kann sehr viel verschiedene Formen annehmen. Und jede Art, das vorher zu wissen, ich will jetzt das und das gesagt haben, das ist so eine Art wie Auftragslyrik oder so. Ich glaube, das funktioniert nicht, jedenfalls nicht für mich. Und die Texte würden sicherlich sehr schlecht werden. Und ich würde auch viele Dinge, die ich vor 5, 6, 7 Jahren geschrieben habe, nicht mehr schreiben können jetzt. Nicht etwa, weil ich sie für falsch ansehen würde, aber ich mich bewegt jetzt im Augenblick gerade was anderes. Und man könnte nicht sagen, so, jetzt hast du mal das Thema und mach das doch bitte nochmal. Nein, das würde nicht so gehen. Das hat ganz viel mit einer Hilflosigkeit im Begreifen zu tun. Also wenn ich Vorgänge nicht verstehe, wenn ich mein eigenes Ungenügen nicht verstehe oder nur fühle, dann ist es manchmal eben so, dass das Schreiben selber das stärker klären kann. Ich kann dem näher kommen und ich kann dem vor allem dann näher kommen, wenn ich mich darauf konzentriere, festzuhalten, was gewesen ist. Und das möglichst ganz genau. Und die Dinge selber zeigen dann manchmal, ja, was mir intellektuell verborgen geblieben war.
Ich würde gerne nachfragen, die Hilflosigkeit und das Ungenügen, hast du gerade gesagt.
Ja.
Genau, ich glaube, das verwirrt mich, weil eigentlich sind das so Sachen, die sich selbst, oder so verstehe ich diese beiden Worte, die so ein krasses sich selbst hinterfragen für mich bedeuten, dass ich mir gerade in meinem Kopf nicht vorstellen kann, wie aus diesen Zuständen etwas passieren kann.
Ja,
wie eigentlich. Wie geht das? Genau, wie geht das?
Naja, also es gibt ja häufig Situationen im Alltag, die hast du gehört, die hast du erlebt und du hast nicht agiert, nicht reagiert. Du hast dich selber nicht gehört, wie du das eigentlich sinnvoll gefunden hättest. Und du verstehst eigentlich nicht, warum nicht und was es genau war. Oder du hast eine Irritation und du kriegst nicht raus, worin sie eigentlich bestanden hat. Sicherlich kommt da auch zum Tragen, etwas zu hören, zu sehen und zu erleben, gewissermaßen mit jüdischen Augen. Also, dass dich etwas schmerzt oder irritiert oder du dich etwas nicht traust, weil du eben da genau diesen Blick hast, diesen anderen Blick, der
ich,
eben.
Ja, und ich habe ja nur diese Augen. Ich habe ja nur diese, ja, meine Augen, die dann wahrscheinlich, so wie du es sagst, manchmal sind die jüdisch und manchmal
genau
nicht. Ja.
Und da fällt mir ein, dass es einen neuen Verlag gibt, der heißt Stolze Augen, der sich sehr darauf bezieht, von MigrantInnen geschaffen zu sein und auch für solche Texte das Forum zu bieten. Wir haben aber eben nicht dauernd stolze Augen. Finde ich auch ganz in Ordnung, dass das nicht immer so ist. Und ist aber natürlich ein Zustand, der kräftiger wirkt, als nicht stolze Augen zu haben. Und aus diesem Spannungsfeld ergibt sich sehr vieles, was man untersuchen kann. Also ich habe auch ein Beispiel, das es vielleicht stärker klärt. Ein Verwandter von mir, der hat unbedingt darauf bestanden, dass ich ihn begleite, dass wir nach Polen fahren und gucken, wo meine Großeltern geboren sind und wo sie gelebt haben. Das war ja früher deutsch. Und wieso sie da nicht mehr sind und an welchen Orten und so weiter. Also es war ihm ungeheuer wichtig zu wissen, bis ins wievielte Glied hinein noch wer wo existiert hat und welche Berufe und so weiter. Das war mir eigentlich nicht so wichtig. Ich wollte das nicht unbedingt wissen. Und ich habe ihn trotzdem begleitet. Und ich komme zurück. Ich komme zurück. Und bin mit dieser ganzen Reise versöhnt, weil ich in der Lage war, ein Gedicht zu schreiben. Und das Gedicht hat auch nichts mit meinen Großeltern zu tun, aber es handelt von den Gewesenen und von Frauen, ich sag's mal gerade, die eine Schirmmütze tragen und Jogginghose, die eine in Pink. Sie wissen das nicht, die Gewesenen hinter und vor ihnen und begleiten sie den Berg hinauf, den sie mit ihren Kindern besteigen, deren Fahrräder schieben, wenn sie noch klein sind. Ach wirklich, sagen sie, das ist interessant und kaum zu glauben, am Fuße des überwucherten Friedhofs. Entkorken die Jungs ihre Biere, rauchen, Musik Hosen in Tarnfarben und kurzgeschnittene Haare, sehr kurz. Die Gewesenen gehen mitten durch sie hindurch. Es stört sie nicht. Einer rülpst, sie sehen dem Wege nach, als sei da einer gegangen. Es war aber nur ich. Nicht einen Schritt kann ich tun, ohne den Gewesenen zu begegnen. Es war aber nur ich.
Danke dir. Ja.
Na?
Ja, das ist auch wieder ein Sprung zu dem, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, das Gewesene und der Blick dafür oder nicht und ja. Inwieweit wir das in uns tragen und dass uns das Sehen ermöglicht oder das Fühlen oder ob wir andere Körper sind, die anders uns drin bewegen.
Ja, und ich habe also ein Gedichtband, der heißt Im Toaster steckt eine Scheibe Brot. Und ja, er beginnt mit einem Gedicht über die grünstichige Rose. Und von so einer Position aus betrachtet ist eben auch die Aneignung des Sujets der grünstichigen Rose durch mich ein Akt des Dagegen. Ja, auch das muss mir eben möglich sein, über die grünstichige Rose schreiben zu dürfen. Aber noch nicht mal das ist eine Selbstverständlichkeit.
Das Alltägliche auch zum eigenen Thema machen zu dürfen, braucht plötzlich eine Erlaubnis, weil du in einer Kategorie oder in einer Schublade gesehen wirst, die du dir nicht ausgesucht hast.
Ja, die Butter und der Toast und so weiter. Ja.
Trotzdem hast du von der Einsamkeit im Schreiben gesprochen und auch ich denke gerade auch an so Lesungssituationen, wo dann du dann liest, bist du ja ein Körper oder eine Stimme, die dann für viele Menschen liest. Und ich habe mich gerade gefragt, löst sich das auf im Moment der Lesung? Ist das in einer Lesung anders? Fühlst du dich dann alleine gegen andere oder?
Nein, also das ist ganz verschieden. Aha. Also ich habe neulich an einem Workshop teilnehmen dürfen von Übersetzerinnen ins Italienische. Und die haben mich viele Dinge gefragt. Sie waren sehr jung und sie waren eben Italienerinnen. Und es war ganz offensichtlich, dass ich ihnen viele Dinge erzählt habe, die ich in einem deutsch-deutschen Auditorium nicht sage. Weil es einfach so war. Das ist eben für mich auch anders, wenn ich eben in die USA gehe. Das ist ein anderer, empathischer Raum.
Zum Beispiel?
Auch die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, die erzähle ich in einem weniger definierten Raum wahrscheinlich nicht. Mhm. Warum sollte ich? Weißt du?
Ja.
Warum sollte ich glauben, ich würde da verstanden?
Ja.
Und den italienischen jungen ÜbersetzerInnen, also es ging um ein Gedicht, Jüdische Renaissance. Das hatte ich geschrieben in dem Buch, als mir mein Golem öffnete. Und sie wollten da sehr genau wissen, also will meine Glauben wieder haben, ist es hier ein Plural und warum ist es ein Plural, ist es wirklich ein Plural? Und ich sage, ja, es ist wirklich ein Plural. Und es richtet sich zum Beispiel auch dagegen, dass jüdische Menschen, oder es befasst sich damit, dass jüdische Menschen, die gar nicht wussten, dass sie jüdisch sind, also sie nicht jüdisch sozialisiert sind, dass sie dann mit hoher Anstrengung manchmal auch in hohem Alter, versuchen sich dann gewissermaßen diese Jüdischkeit rückwärts zu beschaffen, die gar nicht hatte gelebt werden können. Also auch das hatte ich damit eben zum Thema gemacht. Das sind so Genauigkeiten, die würde ich sicher vor einem deutsch-deutschen Publikum nicht so darstellen wollen.
Ja, verstehe.
Ja, oder es gab so eine Zeile, die Bäume schüttelten ihre Kronen und behaupteten, sie seien der Wald. Mir ist merkwürdig, wenn ich dazwischen gehe. Ja, dann hatten sie natürlich Fragen, wer ist der Wald? Ja, ist das jetzt die Mehrheitsgesellschaft? Wer ist dieses Ich? Ist das ein wirkliches Ich oder ist es ein kollektives Ich? Also möglicherweise stellten sie ja auch schon andere Fragen, weil sie halt auch nicht zur deutsch-deutschen Gesellschaft gehören.
Ja,
Das
also das
hat auch mit der Frage zu tun, wie kann ein Wir überhaupt kreiert werden? Ne? Ein Selbstverständnis als Bürgerin, als vielleicht europäische Bürgerin oder Bürgerin in Europa. Auf jeden Fall ist sicherlich die Wertschätzung dieser Geschichte, die die Völker Europas mitbringen durch nationalsozialistische Diktatur, die sie erfahren haben. Es ist ja nicht so, dass wir denen ständig irgendwie beibringen müssten, wie man Geschichte lesen müsse. Das ist ja auch so ein Irrtum, dass durch die deutschen Bewältigungsdiskurse, die jetzt irgendwie exportiert werden müssten als einzig wahrzunehmende Geschichtsschreibung. Nein, es geht ja darum zu sehen, dass eben die Menschen, die in diesem Europa mit uns und wir mit ihnen verbunden sind, dass die diese Geschichte selber als eigene haben und dass die zur Kenntnis genommen wird. Und dass wir uns dazu eben auch verhalten.
Ich danke dir für die vielen Sätze und Themen, die du gesagt hast. Ich saß hier zwischendurch so nickend und dann so aufgeregt und dann so irgendwie mit so Tränen und Lächeln im Gesicht, weil genau, weil das ganz viel mit mir macht, dir zuzuhören. Genau, und deswegen danke für deine Zeit.
Danke dir auch. Ich finde, dass das fehlt auch, so eine solche Plätze, wo wir solche Dinge vielleicht eben auch mit Zeit, wirklich mit Zeit sprechen und aussprechen und nicht zusammentreffen, so um zu, weil wir das und das vorbereiten und da aktiv werden. Vielleicht gerade mal nicht, vielleicht halten wir gerade einmal inne. Ja, deswegen finde ich das eben auch ganz schön, auch dass du diese Fragen stellst und dass du das machst, diesen Podcast.
Ja, danke.
Ja, als ich klein war, hätte ich beinahe gesagt, war daran nicht zu denken, dass sowas. Das war einfach toll. Ich meine, das ist wirklich ein Punkt, das habe ich jetzt gerade so hinterhergeschoben, als ich gesagt habe, als ich klein war. Das ist ja wirklich das Tolle. Ja? Jetzt gibt es sowas wie wie dich und deinen Podcast. Das ist einfach super.
Dankeschön. Ja. Yes, danke, danke. Vielen Dank an Esther Dischereit, an euch alle fürs Zuhören. Ich habe mir unglaublich viele Gedanken jetzt mitgenommen, viele Fragen, die ich nicht während des Gesprächs stellen konnte, aber die jetzt in mir weiterarbeiten. Die Fragen nach dem Umgang mit dem Holocaust von deutschen JüdInnen gegenüber Post-Ost-JüdInnen. Die Frage nach politischen Haltungen. Was ist dieses politische Schreiben? Gibt es? Macht es Sinn, das so zu nennen? Was sind Menschenrechtspositionen innerhalb jüdischer Diskurse? Warum fallen so viele jüdische Menschen darauf rein, rechte und konservative, nationalistische Positionen zu vertreten und unkritisch mit dem Staat Israel zu sein, obwohl wir alle die Gewalt sehen, die palästinensischen Menschen angetan wird. Ganz viele Fragen nach der Suche. Fragen, Fragen, Fragen und gute Gedanken. Und vielleicht, ich nehme mir diese Fragen gern mit und denke gern drüber nach. Und wenn ihr Lust habt, können wir zusammen drüber nachdenken und diskutieren. Und wenn nicht, wünsche ich euch eine schöne Zeit, schöne Gespräche mit euch selbst und mit euren Friends und sage vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal mit dem Diaspora Juice Podcast. Thank you very much. Tschüss.
Diaspora Juice.